Die heutige Lesung steht im ersten Buch Samuel, im Kapitel 8. Ich lese die Verse 5 bis 9. David zog für Saul in den Kampf und bewies eine glückliche Hand bei allem, was dieser ihm auftrug. Darum gab ihm der König den Oberbefehl über seine Truppen. Diese Entscheidung fand den Beifall des ganzen Volkes und auch die Leute am Hofe Sauls freuten sich darüber. Als das Heer heimkehrte und zusammen mit ihm David, der den stärksten Mann der Philister erschlagen hatte, zogen Frauen aus allen Städten Israels König Saul entgegen. Sie tanzten und sangen zum Klang der Harfen und Handpauken und wiederholten jubelnd immer wieder: 1000 Feinde hat Saul erschlagen, doch 10.000 waren es, die David erschlug. Dieses Lied gefiel Saul ganz und gar nicht, und er wurde sehr zornig. David, schreiben Sie 10.000 zu, dachte er, und mir nur 1.000. Jetzt fehlt nur noch, dass er König wird. Von da an blickte Saul mit Argwohn auf David. Amen.
Der Hirtenjunge David auf der einen Seite, König Saul auf der anderen Seite. Aber David ist nicht nur Hirtenjunge. Was glaubt ihr wohl, wie dem Saul zumute war, als David, erst hat er den Goliath besiegt und danach ging es ja weiter. Als David einen militärischen Erfolg nach dem anderen feierte. Er wird zum Anführer einer Streitschar gemacht. Das ganze Land unterstützt das, guter Mann. Und er feiert einen Erfolg nach dem anderen. Es mochte ja noch angehen, dass David hier und da erfolgreicher war als Saul. Na gut, soll es ja geben. Aber in dem Moment, wo das Loblied über die Erfolge Davids die Sommerhitparade damals in Israel stürmt und auf der Chartliste Nummer 1 Hit wird, sodass die Leute das auf den Gassen singen und die Frauen bei der täglichen Arbeit und man das überall hört, wenn zum fröhlichen Tänzchen aufgespielt wird, da singen die Leute das. Was steht hier in Vers 8? Saul hörte dies Lied nicht gern. Er wurde sehr zornig. David trauen sie zu, dass er 10.000 erschlägt und sie glauben, dass ich nur mit 1.000 fertig werde, dachte er voller Missmut. Jetzt fehlt nur noch, dass sie ihn zum König machen. Und in meiner Besetzung steht, seitdem war Saul eifersüchtig auf David. Hier ist er also, der Neid. Saul wird zornig, neidisch, eifersüchtig. Woher kommt um alles in der Welt dieser Neid? Warum macht sich Saul nicht einfach den Erfolg Davids zunutze? Warum muss er gleich in Neid umschlagen? Und wir wissen, dieser Neid frisst ihn dann geradezu auf mit Missgunst und Hass und führt später sogar zu blanker Mordwut. Da heißt es doch in Sprüche 14, Vers 30 so treffend: Ein ruhiges Herz ist des Leibes Leben, aber Neid ist, jetzt kommt's, Neid ist verfaultes Gebein. Da wird's richtig gruselig. Das frisst einen richtig auf. Die Bibel enthält übrigens eine Menge Beispiele für diese zerstörerischen Auswirkungen von Neid und Missgunst. Fing ja schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte an, wie war das noch bei Kain und Abel? Als Gott das Opfer Kains gnädig ansah, entbrannte Kains Herz von Neid und trieb ihn dazu, sich gegen seinen Bruder zu erheben und ihn totzuschlagen. Boah, das ist schon harter Tobak, oder? Später dann, bei Josef, Als Josef zum Lieblingssohn seines Vaters avancierte, ließ der sich das natürlich gerne gefallen. Aber die anderen 11 Brüder fanden das gar nicht cool. Natürlich hat man als Lieblingssohn ein paar Vorteile. Und dieser schicke, bunte Designermantel, den der Josef kriegt, war ja nur einer davon. Aber die Brüder wurden so eifersüchtig, dass der ganze Familienfriede in Schieflage kam. Und ihr wisst alle, wie es weitergeht. Die Brüder wollten Josef ernsthaft loswerden, ihn umbringen bei einer günstigen Gelegenheit. Stattdessen verkaufen sie dann ihn in die Sklaverei nach Ägypten, was im Grunde genommen aufs Gleiche rausläuft. Doch wie kommt es zu dieser Lawine des Unheils? Nummer 1, der Ursprung von Neid. Was glaubt ihr, wo das herkommt? Bis heute ist ja das Thema Neid aktuell. Wir gehen zwar normalerweise höflich und ziemlich ordentlich miteinander um gegenseitig, aber es gibt so diese Momente, wo man sich gegenseitig so ein bisschen mit Argusaugen beobachtet. Schon mal gemerkt? Vor allem dann, wenn die Unterschiede, wie wir unser Leben gestalten, vielleicht ein bisschen größer ausfallen. Meint ihr, das ist zu scharf geurteilt? Dann beobachtet doch bitte mal eure Empfindungen gegenüber den anderen Autofahrern, wenn ihr selber unterwegs seid mit dem Auto. Ich finde, das ist so ein bisschen der Klassiker, ja. Du fährst da normal auf der Autobahn entlang und jeder, der schneller fährt, sagen wir mal 15 oder 20 km schneller als du, ist ein lebensmüder Idiot, wie kann man auch so rasen? Aber derjenige, der 15 oder 20 km/h vor dir langsamer fährt als du, ist natürlich ein eingeschlafener Trottel. Schon mal sowas gedacht? Ich schon. Ich verrate euch jetzt nicht, an welcher Stelle ich mich angesiedelt habe. Wie kommt das? Ist das nicht die Art, wie wir unser Urteil fällen? Der Idiot, der Trottel, der ist so ganz anders als ich? Wir können es einfach nicht bei der Feststellung des Andersseins oder des Unterschieds belassen. Und auch sonst gibt es eine Menge Dinge, auf die wir sehr genau unser Auge werfen. Wir sehen bei den anderen ihre Kleidung, ihre besondere Stellung, ihre Freiheit, die sie vielleicht haben, oder die besondere Begabung, die berufliche Karriere, die wohlgeratenen Kinder, ihr höheres Einkommen, ihr gutes Aussehen, was weiß denn ich? Am Ursprung des Neides steht also erstmal die simple Beobachtung eines gewissen Unterschiedes zwischen mir und einem anderen Menschen. Aber das ist noch nicht alles. Der Neid bleibt nicht bei der bloßen Feststellung, dass da ein Unterschied ist, sondern der Neid bewertet den Unterschied negativ für einen selber. Das ist der zweite Punkt. Der Neid entsteht durch negative Bewertung. Ja, Neid entsteht durch negative Bewertung. Aber warum? Hinter diesem Neid steht immer das Gefühl, der andere hat etwas, das ich nicht habe, das ich aber haben sollte. Warum? Damit ich genauso liebenswert, wertvoll oder cool bin wie der andere. Das hätte ich auch gerne. Wir denken das zwar nicht immer so ganz wortwörtlich, aber wir empfinden es so, dass der andere dadurch vielleicht doch wertvoller, cooler, interessanter oder sonst was wird, weil er dies und das hat, was ich nicht habe. Neid ist also sowas wie diese giftige Galle derer, die sich selber nicht auserwählt, geliebt, erfolgreich, beachtet fühlen, die das für sich als Defizit empfinden. Das Dumme ist nur, in unserer Welt auserwählt, besonders beachtet oder besonders begehrt zu werden, bedeutet fast immer, dass das auf Kosten anderer Menschen geschieht. Schon mal festgestellt? Es bedeutet, besser und überlegen zu sein, bevorzugt zu werden, und das geschieht meistens wirklich auf Kosten anderer. Für die Verlierer bleibt nur der Frust oder eben der Neid. Früher habe ich ganz viel Formel 1 geguckt, läuft ja auch gerade wieder. Wie ist das bei der Formel 1? Ich glaube, da gehen aktuell 20 oder 21 Fahrer an den Start, ja? Es kann nur einen Gewinner geben, es stehen nur 3 Leute auf dem Treppchen und nur 6 Leute kriegen WM-Punkte bei der Formel 1. Alle anderen gucken in die Röhre und gehen leer aus. Die letzten Fahrer bei der Formel 1 sieht man, soweit ich das in Erinnerung habe, nie im Fernsehen. Da wird nie ein Interview mit denen gemacht. Die stehen nie in den Schlagzeilen, die kommen nur in der Wertungsliste irgendwann mal ganz unter ferner Liefen. Im Gegenteil, es hagelt bissige Kommentare, wenn der Nummer 1 Pilot, ich habe nachgeschlagen, das ist im Moment der Oscar Piastri, wenn der mal wieder einen überrundet, einen von diesen Loser-Typen. Ja? Jetzt geht doch endlich zur Seite, damit der vorbei kann. Da kann man schon neidisch werden, oder? Wenn man so erfolgreich ist. Anderes Beispiel, wie ist das mit dem Wahl zur Miss Germany oder Miss World? Auch da gewinnt natürlich nur eine, aber die Gewinnerin lässt, keine Ahnung, 30, 40 Mitbewerberinnen hinter sich, die alle in Tränen ausbrechen, weil sie es nicht geschafft haben. Aber alle diese Frauen, die da mitgemacht haben, sind wahrlich keine hässlichen Entlein, oder? Wie albern ist das denn? Aber nur eine gewinnt, alle anderen machen keine Karriere. Sie haben halt nicht gewonnen. Andererseits, nur die Schönsten kommen ja überhaupt da rein. Also wie gesagt, auf was soll man da neidisch sein? Könnte man denken. Aber nein, es läuft eben anders. Ganz unwillkürlich wird der Wert eines Menschen dabei festgemacht, was dieser Mensch kann, ob er gut aussieht, ob er sozialen Status hat oder ob er Geld hat. Das sind so unsere Kriterien. Aber es geht ganz selten um den Wert der Person als Person. Fragen wir doch mal weiter. Woher kommt denn die Zufriedenheit? Habt ihr eine Idee? Woher kommt die Zufriedenheit? Wann könnt ihr so ganz zufrieden sein? Habt ihr eine Idee? Mögt ihr mal was antworten? Wann bist du so richtig zufrieden? Sag mal was. Ja, wenn ich dankbar bin für das, was ich habe, genau.
Wenn ich Frieden damit gefunden habe.
Ja, wenn ich Frieden damit gefunden habe.
Wenn ich mich geliebt fühle.
Genau.
Wann
bin ich zufrieden?
Jetzt zum Beispiel.
Jetzt zum Beispiel. Ah, ich danke dir. Wenn mir was gut gelungen ist. Wisst ihr, wann ich dankbar war? Ich hatte vor einer Weile mal einen Hexenschuss, das war erbärmlich. Das habe ich heute Morgen mit jemandem gesprochen, der hatte neulich auch einen, ist auch fürchterlich. Wenn man sich dann so gar nicht bewegen kann und nur ganz mühsam bewegen kann, das ist richtig übel. Und dann merkt man auf einmal, wenn man einfach nur aufstehen kann morgens und es tut nichts weh, das ist richtig gut. Okay? Ich muss gar kein Sportler Nummer 1 sein oder irgendeinen Rekord gebrochen haben oder egal. Nein, kein Hexenschuss ist super. Merkt ihr was? Wenn du auf deinem Schulzeugnis womöglich eine Note 1 hast in Mathe, das ist dann sehr gut, damit kann man sehr zufrieden sein. Eine 2 ist auch noch gut, weil das ist nämlich gut. Eine 3 ist durchaus befriedigend und 4 ist, wie der Name schon sagt, ausreichend. Ich war ab und zu mal froh, eine 4 in Mathe zu haben. Ich fand das super. Auch wenn jemand ein paar Millionen auf dem Konto hat oder sonst wie riesengroßen Erfolg, ist das ein Grund, zufrieden zu sein. Ja, schon. Aber wir wissen auch, dass gerade diese sogenannten erfolgreichen Superstars trotzdem oft ganz tief unzufriedene Leute sind. Der andere hat noch ein teureres Auto als ich oder noch mehr Milliarden als ich. Wie war das noch, als diese Supermilliardäre dieses Wettrennen in den Weltall gestartet haben? Wer war zuerst da oben? Ist doch irgendwie ein bisschen verrückt, oder? Woher kommt aber die Zufriedenheit? Ich meine jetzt die Zufriedenheit, die meine grundlegende Ausgeglichenheit und die mir Stabilität gibt. Geld, Erfolg, Schönheit sind ja dafür nicht unbedingt entscheidend. Sogar die Gesundheit spielt keine Rolle, ob du zufrieden sein kannst oder nicht. Ich habe mal eine Dame im Pflegeheim besucht, die lag seit Jahren im Bett im Pflegeheim. Und ich kam da rein und sagte, na Schwester Wiesli, wie geht's euch Ihnen heute? Da sagt sie, danke, ich kann nicht klagen. Mir geht's so gut. Da habe ich geschluckt. Ich kam da rein als junger Pastor, Anfang 30, stressiger Tag und dann machst du so eine emotionale Vollbremsung am Krankenbett. Könnt ihr euch das vorstellen? So viele Termine, so viel zu tun und dann kommst du dahin. Die Frau guckt 12 Stunden am Tag an die Decke und sie sagt, vielen Dank, mir geht's gut, ich kann nicht klagen. Das ist ein Unterschied, oder? Jeder Mensch sehnt sich doch danach, als etwas Besonderes wahrgenommen zu werden, speziell zu sein. Gegenstände können einander sehr gleichen. Ein Ziegelstein sieht ziemlich genau aus wie ein anderer Ziegelstein und Ziegelsteine kann man relativ leicht ersetzen, oder? Aber wir wollen gerne als Person wahrgenommen werden. Wenn ich auserwählt bin, gelte ich als jemand, der einen ganz besonderen Beitrag leisten kann. Meine Einzigartigkeit ist dann etwas Positives. Und ich habe eine Gabe, die einen Unterschied macht. Auserwählte Menschen sind wichtig. Das gibt unserem Leben Sinn und Ziel. Und danach sehen wir uns. Es gibt nichts Schlimmeres für einen Hollywood-Star, eine Schönheitskönigin oder einen Bundeskanzler AD, als wenn man sie einfach vergisst. Wer war nochmal der Sieger bei Eurovision Song Contest vor 5 Jahren? Wisst ihr das noch? Okay, ist nicht meine Welt. Das waren mal die gefeierten Stars. Und heute? Wenn ich jedoch auserwählt bin, bedeutet das, dass mich jemand haben möchte. Ich bin nicht isoliert, ich bin nicht beziehungslos, ich bin erwünscht, ich bin wichtig in den Augen von jemand, ich bin geliebt. Ich gehöre dazu. Und wenn Gott uns auserwählt, dann gibt er uns all das Gute, was mit diesem Auserwähltsein verbunden ist. Eines der wichtigsten Worte, mit dem in der Bibel das Volk Gottes beschrieben wird, ist dieser Begriff der Auserwähltheit. Kolosser 3 sagt das. Ihr seid von Gott auserwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Ihr Lieben, das ist wichtig. In dieser Welt werden die Menschen mit Aufmerksamkeit bedacht, die herausragend etwas Besonderes sind, egal wie, Hauptsache irgendwie den Schlagzeilen. Wer nichts Besonderes ist, wer nicht zu den angesagten Typen gehört, der läuft unter ferner Liefen irgendwo mit. Aber das entspricht überhaupt nicht Gottes Vorstellungen. Bei Gottes Idee von der Welt geht mein Auserwähltsein nicht auf Kosten von anderen, die deswegen zweit- oder drittplatziert sind. Nein, eben nicht. Nach seinen Vorstellungen soll mein Auserwähltsein, mein Geliebtsein von Gott, andere fördern und nicht etwa erniedrigen. Wer in Gottes Augen auserwählt ist, der ist immer auch dazu auserwählt, für andere da zu sein, ja sogar zu dienen. Neid ist vermutlich in der Angst verwurzelt, nicht auserwählt und nicht geliebt zu sein und nicht ausreichend zu sein. Aber ganz einzigartig geliebt zu werden, für das, was man wirklich ist in diesem Moment, heute Morgen, wo du hier auf diesem Stuhl sitzt, dass wir nämlich alle Liebe bekommen, mit der wir geliebt werden wollen und müssen. Das macht Gott mit uns. Er liebt dich heute Morgen so ganz einzigartig. Das ist so, als wenn man Geschwisterkinder gleich lieb haben möchte als Eltern. Ihr, die ihr mehrere Kinder habt, wisst, wovon ich rede. Die Kinder sind sowas von unterschiedlich. Und wenn man sie gleich behandeln will, darf man sie nicht gleich behandeln, weil die unterschiedlich sind. Man muss auf sie eingehen und dann wird es richtig. Und dann heißt das bei dem einen ein bisschen mehr davon und bei dem anderen ein bisschen mehr davon. Weil sie einzigartig sind, ja. So ist das richtig. Von Gott ganz einzigartig geliebt zu werden für das, was man ist, das bedeutet, dass wir alle Liebe bekommen, die wir wirklich brauchen. So wie wir das mit Geschwisternkindern auch machen, macht Gott das mit uns auch. Nummer 4, wie überwindet man jetzt den Neid? Ihr ahnt schon, in welche Richtung das geht. Der Neid und die daraus resultierende Unzufriedenheit lässt sich ja ihrem Wesen nach nie befriedigen, weil Neid kann man nicht erfüllen, kann man nicht in dem Sinne zur Ruhe bringen, indem man noch mehr da reinpumpt. Neid bringt uns dazu, uns um Dinge zu bemühen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Kann man am besten beobachten, wenn man eifersüchtige Kinder beim Spielen beobachtet. Ist auch so ein bisschen der Klassiker. Da ist das ganze Kinderzimmer voll mit dem tollsten Spielzeug. Und was passiert? Kaum spielt der Bruder mit dem alten verbeulten Feuerwehrauto, will der andere Bruder auch sofort ebenfalls mit genau demselben alten verbeulten Feuerwehrauto spielen. Es hat noch 50 andere Autos, aber nö, es muss dieses Ding sein. Warum? Weil der andere dem das nicht gönnen kann, weil er sieht, wie der so selbstvergessen und verloren in großem Frieden mit diesem Ding spielt. Und das will er auch. Das Gefühl, das damit verbunden ist. Das ist das mit dem Neid. Genauso verhält sich das auch mit der Zufriedenheit und dem Neid bei uns Erwachsenen. Dass der Punkt, an dem Zufriedenheit und Dankbarkeit oder eben Unzufriedenheit und Undankbarkeit entsteht. Gott hat dir eine durchschnittliche Gesundheit gegeben. Du hast einen Beruf, du hast vielleicht Familie, du hast ein Zuhause. Und? Bist du zufrieden und dankbar damit? Natürlich, man könnte noch dies und jenes optimieren, mag sein. Aber hey, mal so ganz grundsätzlich, bist du zufrieden damit? Danke. Gott hält doch für jedes seiner Kinder eine ganz bestimmte Art der Freude auch bereit. Jeder von uns kann beispielsweise am Singen und am Können eines Sängers oder am Singen des Chors teilhaben. Ich habe mich gerade total gefreut, als ihr hier gesungen habt. Ihr wart auch gut besetzt als Chor. Ich habe mich gefreut. Ich habe noch nie im Chor gesungen. Ich bin auch nicht eifersüchtig. Aber ich freue mich, dass ihr das so toll macht. Also, Gott hält für jeden von uns dieses Maß an Zufriedenheit bereit, dass wir die Gabe, die wir von ihm bekommen haben, auch einsetzen dürfen. Sei es singen oder sei es dieses oder jenes zu tun. Aber es gibt eine sichere Möglichkeit, die Freude am Zuhören zu verlieren. Sie besteht darin, den Sänger zu beneiden und zu wünschen, ich könnte da selber stehen. In dem Moment ist der Frieden dahin, oder? Das muss aber nicht sein, denn du hast ja andere Begabungen, denk dran. Gott hält für jeden von uns eine ganz spezielle Art von Freude bereit, denn jeder von uns ist so geschaffen, dass er Dinge auf einzigartige Weise tun kann. Gott hat dich dazu gemacht, diese Freude zu erleben. Ein Lehrer zu sein, ein Ermutiger zu sein, ein Sänger zu sein, ein Gestalter zu sein. Und wenn du diese besondere Gabe entdeckst und darin lebst, wirst du darin eine tiefe Freude erfahren. Und du bist auch dazu geschaffen, Freude zu erleben, indem du die Gaben von anderen Menschen siehst und dich daran freust, dass sie das so wunderbar können und umsetzen können. Wie überwindet man nun den Neid? Wenn du deine Gaben einsetzt und die Gaben anderer auch dankbar annimmst, dann wird deine Freude vollkommen sein. Wenn du dich dein Leben lang nach der Freude sehnst, die andere Menschen haben, dann wirst du am Ende gar keine Freude haben. Aber wenn du das anwenden und annehmen kannst, was Gott dir geschenkt hat, dann ja. Zum Schluss, Johannes der Täufer am Ende seines Lebens sagt einen wichtigen Satz, Johannes 3,30. Da sagt er ganz schlicht, sein Einfluss muss wachsen, meiner muss abnehmen. Da ist Dankbarkeit und Zufriedenheit drin, merkt ihr das? Und kein Neid auf das, was er vielleicht nicht geschafft hat. Nein, Johannes der Täufer hatte eine Berufung, die er gelebt hat, die er zur Gänze gelebt hat. Und da ist keine Resignation oder Eifersucht, weil plötzlich mehr Leute zu Jesus gehen als zu ihm. Nein, gar nicht. Er weiß, dass sich sein Leben erfüllt hat. Das ist die Freude dessen, der weiß, dass er seinen Anteil am Reich Gottes hat. Ich erinnere uns nochmal an das, was Joachim gerade am Anfang gesagt hat. Jesus kommt zu mir und er sah, und Jesus sagt, kommt zu mir, ich möchte euch erquicken, weil ich nehme euch eure Last ab. Und die Last ist oft, ich möchte ein anderer sein, musst du gar nicht. Du darfst der sein, als den Gott dich gemacht hat. Und darin wirst du große Zufriedenheit und Glück erfahren. Amen.